Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen. Es wird heute wieder frisch serviert und zwar von der heutigen Küchencrew, die wir alle kennen. Ich fange an, Kerstin Holz. Hallo Kerstin.
Guten Morgen.
Morgen. Dann haben wir wie immer dabei unser Sous-Chef, ne, Christian Käser. Bist du Sous-Chef oder Hauptchef? Das weiß ich gar nicht. Morgen, Christian.
Sous-Chef, ich war im Französischen, war immer bei mir dritte Fremdsprache, war ich eher unterqualifiziert. Servus, Arne.
Servus. So, Ronald ist auch mit dabei. Hallo, Ronald.
Hallo.
Und ja, ich bin heute auch mit dabei, wenn man mich erkennt, Arne Schnittger. Und ja, wir sind heute wieder dabei und servieren etwas frisch, haben eine schöne Themenwahl dabei. Wir fangen ein wenig an mit der Gesetzgebung, gehen dann über zur Rechtsprechung. Heute viel Rechtsprechung dabei. Der EuGH hat entschieden in einer Sache zur portugiesischen Grunderwerbsteuer. Also kann ich nur sagen, bitte trotzdem dranbleiben, wenn man vielleicht denkt, wann zahle ich in Portugal Grunderwerbsteuer. Ich habe ja gar kein Grundvermögen. Bitte nicht ablenken lassen. Das ist hochrelevant für den deutschen Rechtskreis. Das wird der Ronald darstellen. Und zum Schluss, Christian, wir beide werden auch ein bisschen vom BfH berichten. Ganz viel spannende Themen. Und ja, dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit doch direkt. Und Kerstin, du magst bitte anfangen.
Genau, es liegt nämlich ein Jahressteuergesetz auf dem Tisch und zwar in Form eines Referentenentwurfs. Einen Zeitplan zu dem Gesetzgebungsverfahren gibt es auch noch nicht. Also wann Bundestag und Bundesrat sich damit beschäftigen, müssen wir abwarten. Erfahrungsgemäß kommen da ja auch noch die eine oder andere neue Regelung im Gesetzgebungsverfahren rein. Und oft hatten wir dann eben die Zustimmung des Bundesrats kurz vor Weihnachten, sodass das Gesetz unterm Weihnachtsbaum lag. Also mal gucken, wie das mit dem Zeitplan weitergeht. Wir machen mal einen kleinen Streifzug durch ausgewählte Gesetze. Im ESCG ist das erste Stichwort steuerfreie Lohnzuschläge. Dort soll unliebsame BfH-Rechtsprechung ausgehebelt werden. Der BfH hatte 2023 entschieden, dass für die Definition des Grundlohns für die Ermittlung der steuerfreien Zuschläge der laufende Arbeitslohn maßgebend ist, der dem Arbeitnehmer arbeitsvertraglich zusteht. Das heißt, dass eben auch steuerfreie oder gegebenenfalls auch nicht steuerbare Arbeitslohnbestandteile enthalten sind. Jetzt soll die bisherige Verwaltungsauffassung festgeschrieben werden, sodass als Basis nur noch der steuerpflichtige Arbeitslohn ergänzt um steuerfreie Arbeitgeberbeiträge zur Altersvorsorge maßgebend ist. Das soll ab 2027 greifen. Nächstes Stichwort im ESTG ist Abschreibung. Hier soll BfH-Rechtsprechung umgesetzt werden. Es geht dort um die Aufteilung des Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück in § 6f ESTG. Hier soll Rechtssicherheit geschaffen werden und ein bundeseinheitliches Vorgehen sichergestellt werden. In der Regel soll die Aufteilung des Kaufpreises im Kaufvertrag maßgebend sein, sofern das allerdings nicht komplett an der Realität vorbeigeht. Und wenn eine Aufteilung im Kaufvertrag fehlt, dann soll eine Schätzung vorgenommen werden nach dem Verhältnis der gesondert zu ermittelnden Boden- und Gebäudewerte, also sowas wie eine Restwertmethode, das ist nicht zulässig, soll also wirklich beide Werte sollen geschätzt werden. Und für diese Schätzung hat das BMF angekündigt, dass es eine Arbeitshilfe auf der Internetseite geben wird. Eine abweichende Aufteilung ist natürlich weiterhin möglich, wenn Gutachten von Sachverständigen vorliegen oder bestimmten nach DIN akkreditierten Personen. Dann kommen wir mal zum Stichwort Entfernungspauschale. Das ist ja wichtig, dort ist wichtig die Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte und der Zeitraum für die Annahme einer dauerhaften Zuordnung zu einer Tätigkeitsstätte im Inlandsfall, der soll von 48 auf 24 Monate verkürzt werden. Das gilt allerdings nur für den Inlandsfall. Im Auslandsfall bleibt es bei den 48 Monaten. Und dann gibt es im ESTG noch zwei Regelungen, die erwähnenswert sind zum Thema Steuerabzug. Da gibt es zwei verschiedene Freigrenzen, die angehoben werden. Einmal die Freigrenze im 50a ESTG für den Steuerabzug bei künstlerischen und ähnlichen Darbietungen. Bisher 250 Euro und diese Grenze ist schon seit 2001 im Gesetz, also schon ziemlich lange. Die soll jetzt verdoppelt werden auf 500 Euro. Bis dahin ist dann eben kein Steuerabzug notwendig. Und das zweite ist auch eine Freigrenze, diesmal zum antraglosen Freistellungsverfahren im § 50c ESTG. Das betrifft Vergütungen für Rechteüberlassung. Da hatten wir zwar kürzlich erst durch das Wachstumschancengesetz eine Erhöhung von 5.000 auf 10.000 Euro für die Freigrenze. Jetzt soll nochmal eine ordentliche Erhöhung auf 100.000 Euro vorgenommen werden. Das heißt, bis dahin ist eben kein Steuerabzug auch ohne Freistellungsbescheinigung möglich. Aber das gilt ja generell nur, wenn eben der Besteuerung abkommensrechtliche Regelungen entgegenstehen. Da muss man dann mal in den entsprechenden DBA-Paragraphen gucken. Die deutsche Verhandlungsgrundlage hat ja in Artikel 12 einen Ausschluss des Besteuerungsrechts. So viel zum ESTG. ganz kurz UFCG, nur eine Ankündigung. Das wird wahrscheinlich Markus Füllmann mit Professor Ismail in dem anderen Podcast zur Umsatzsteuer nochmal näher ausführen. Da wir jetzt schon zum Jahressteuergesetz sprechen, schon mal erwähnt, dass die umsatzsteuerliche Organschaft soll auf neue Füße gestellt werden. Und zwar soll künftig, das heißt ab 2029, ein Antrag erforderlich sein für die umsatzsteuerliche Organschaft. Dann springen wir mal zu AO. Da geht es um die Anhebung des Zinssatzes für die Vollverzinsung. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir hier im Podcast über die Senkung eben dieses Zinssatzes gesprochen hatten, in Reaktion auf Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, sodass der alte Zinssatz von 6% nur noch bis Ende 2018 anzuwenden war. Ab 2019 hatten wir ja dann die rückwirkende Senkung des Zinssatzes auf 1,8%. Allerdings schon verbunden mit einer Evaluierung alle 2 Jahre. Und diese Evaluierung führt jetzt dazu, dass ab 2027 der Zinssatz erhöht werden soll auf 3,6%. Also er wird verdoppelt. Allerdings sind wir noch nicht auf dem alten Niveau. Dann der Vollständigkeit halber sind auch einige Änderungen im Mindeststeuergesetz jetzt im Jahressteuergesetz vorgesehen. Da haben wir ja aber im Januar schon ausführlich zu dem OECD Side-by-Side-Package berichtet an dieser Stelle. Und 3 von den Elementen, die sind jetzt im Jahressteuergesetz enthalten, nämlich der Side-by-Side-Safe-Harbor, der UPE-Safe-Harbor und die Verlängerung des Country-by-Country-Safe-Harbors. So viel mal zum Jahressteuergesetz. Und der Vollständigkeit halber nur auch das 9. Gesetz zur Änderung der Vorschriften im Steuerberatungsrecht ist jetzt durch den Bundesrat durch. Im ersten Anlauf hat das ja der Bundesrat abgelehnt, weil noch die Entlastungsprämie enthalten war. Dann wurde die Entlastungsprämie aus dem Gesetz gestrichen und quasi der Rest des Gesetzes nochmal neu eingebracht. Wichtig ist da vor allen Dingen die Änderung im Grunderwerbsteuergesetz. Da haben wir auch schon mal im Januar drüber gesprochen mit den Signing-Closing-Fällen. Das ist jetzt also drin und außerhalb des Grunderwerbsteuerrechts dann noch sowas wie Anhebung des Mindesthebesatzes bei der Gewerbesteuer, Einführung des Fremdbeteiligungsverbots im Steuerberatungsgesetz. Da haben wir ja auch schon hier drüber gesprochen. Aber so, um das abzurunden, das ist jetzt also im 2. Anlauf durch das Gesetzgebungsverfahren durch. Bundestag hat am 11.06. und Bundesrat am 12.06. zugestimmt.
Also doppelt hält besser auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, wo wollen wir reingehen, Christian Ronald, eure Einschätzung dazu, was wollen wir hier besprechen? Eigentlich schon vieles, was wir schon kannten hier, ne, was wir besprochen haben.
Es sind viele kleinteilige Sachen, es sind viele vernünftige Sachen dabei, also es ist jetzt irgendwie nichts, wo ein Aufreger dabei wäre. Großen Reformen, auf die wartet man, also umsatzsteuerliche Organschaft, Antragserfordernis bei der körperschaftsteuerlichen Organschaft und Aufgabe des ERV, das wäre mal was. Da könnte man darüber berichten, aber von super, wie du es dargestellt hast, Kerstin, danke.
Also ich muss sagen, ich bin auch froh, dass zumindest ein bisschen was passiert. In der Tat, man wünscht sich nochmal für den großen wirtschaftlichen Impact noch ein paar größere Schritte, aber wir wollen ja zufrieden sein, würde ich mal denken, und dass man ein paar Probleme jetzt auch, also Signing-Closing-Thema zum Beispiel, halte ich für sehr vernünftig. Hinweis allerdings auch nochmal, dass es natürlich für die Praxis, auch für die Vertragsgestaltung dann zu Änderungen führt, ne? Weil wir durch diese Änderung jetzt im Signing-Closing von der Steuerschuldnerschaft, Ronald, natürlich eine Änderung haben, wer dann Steuerschulden aufwerten kann. Das hat also schon, glaube ich, Folgewirkungen. Wir haben dazu auch eine Ausgabe schon gehabt, noch meine Erinnerung. Ich will jetzt nicht in allen Einheiten reingehen. Von daher vielen Dank, Kerstin, das kurze Update, wo wir da jetzt laufen. Ansonsten können wir mal schauen, ob wir vielleicht unten in der Folge mal reinschreiben, wo wir diese ganzen Änderungen in den Vorfolgen an der Stelle besprochen haben, wer nochmal tiefer eingehen möchte. Nur mal als Merkposten nehmen wir das gleich mit auf.
Die neue Bescheidenheit. Du bist ja jünger, Arne. Ja. Aber wenn du deutlich über 50 bist, dann merkst du, wenn du schmerzfrei morgens aufstehst, dann ist das schon ein Grund, glücklich zu sein.
So ist das ja. Ja, aber schmerzfrei, mal schauen, wie schmerzfrei wir bleiben, wenn wir die nächste Entscheidung uns anschauen. Also das heißt, eigentlich ist es auch für den Steuerpflichtigen, glaube ich, eine schöne Entwicklung, aber für den deutschen Gesetzgeber interessant. Wir haben eine Entscheidung des EuGH vorliegen, die bemerkenswert ist und viele Fragen nach sich zieht. Ronald, was ist entschieden worden in einer portugiesischen Rechtssache mit einem Namen, den du jetzt natürlich perfekt an der Stelle darstellen wirst?
Selbstverständlich, mit meinem perfekten Portugiesisch aus meinem Sommerurlaub vor 2 Jahren. Die Rechtssache Nova Ibero Moldes, Aktenzeichen C-837/24 vom 4. Juni 2026. Vielleicht nochmal, bevor wir jetzt hier in die Untiefen des Grunderwerbsteuerrechts einsteigen, worum geht es eigentlich? Die Zuhörer wissen sicherlich, dass es gibt sozusagen Grunderwerbsteuer bei Asset Deals, also wenn Grundstücke übertragen werden. Und dann gibt es natürlich auch Grunderwerbsteuer bei sogenannten Share Deals. Bei den Share Deals unterscheiden wir nochmal zwischen den sogenannten Vereinigungstatbeständen, also 1 Absatz 3 im Wesentlichen, der sagt, wenn in einer Hand mehr als 90% von Anteilen vereinigt werden, dann tun wir im Grunde genommen so, als hätte derjenige, in dessen Händen die Anteile vereinigt werden, als hätte der sozusagen das Grundstück gekauft. Und dann gibt es ja noch die sogenannten Bewegungstatbestände 1 Absatz 2a und 1 Absatz 2b, die im Grunde genommen eine andere Fiktion haben. Die sagen nicht, dass die Gesellschafter das Grundstück erwerben, sondern die sagen, wenn 90% auf neue Gesellschafter übergehen, dass dann die Gesellschaft im Grunde genommen von sich selbst das Grundstück kauft. Also ein grunderwerbsteuerliches In-Sicht-Geschäft, wenn man so will. Und auch da fällt Grunderwerbsteuer an. Und es gab schon länger, eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten ehrlicherweise, immer wieder die Diskussion, ist denn die Grunderwerbsteuer in Share-Deal-Konstellationen eigentlich vereinbar mit der sogenannten Kapitalansammlungsrichtlinie? Im Jahre 2007 hatte der BfH schon mal entschieden, dass dem nicht so sei, im Wesentlichen begründet mit einer Ausnahme in der Kapitalansammlungsrichtlinie, die nämlich sagt, für sogenannte Besitzwechselsteuern, also wenn sozusagen der Besitz am Grundstück übergeht, dann darf man da auch Steuern erheben, und da ja in Deutschland die Fiktion besteht, wir tun bei den Vereinigungs- und bei den Bewegungstatbeständen so, als ob sozusagen entweder der Gesellschafter oder die Gesellschaft selbst das Grundstück erwirbt, dann war der BfH der Auffassung, dass dann entsprechend diese Ausnahme greift. So, nun ist ein ähnlicher Share-Deal, eine Umstrukturierungskonstellation beim EuGH gewesen, und zwar wie folgt. Es wurden Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft, also portugiesischer Grundbesitz, wurden in eine neu gegründete AG, nämlich die Nova Ibero-Moldisch, eingelegt, und daraufhin gab es im portugiesischen Grunderwerbsteuergesetz auch eine ähnliche Fiktion, nämlich die Fiktion, dass auch dann Grunderwerbsteuer ausgelöst wird und von einer Übertragung von Grundstücken ausgegangen wird, wenn eben mehr als 75% der Anteile übertragen werden. So, das war hier der Fall, und der EuGH hat dann schulmäßig geprüft und hat gesagt, unterm Strich, ja, also hier liegt ein Verstoß gegen die Kapitalansammlungsrichtlinie vor in dieser portugiesischen Share-Deal-Besteuerung, nämlich erstens, weil es sich um eine sogenannte indirekte Steuer im Sinne der Richtlinie handelt und eben auch keiner der Ausnahmen greift. Also es kommt gerade ja nicht zu einem Besitzwechsel, denn rechtlich gesehen behält die Gesellschaft, die eingelegt wird, den Grundbesitz, und diese Fiktionen, die im portugiesischen und eben auch im deutschen Grunderwerbsteuergesetz angelegt sind. Diese Fiktionen spielen für die Frage der Anwendbarkeit der Kapitalansammlungsrichtlinie keine Rolle. Und man muss sagen, das ist schon ein ziemlicher Hammer, weil das bedeutet im Grunde genommen, wenn man sich in Scope der Richtlinie befindet, also da werden sogenannte Kapitalzuführungen und bestimmte Umstrukturierungen geregelt, wenn man sich also im Bereich dieser beiden genannten Maßnahmen bewegt, dann könnte es eben sein, dass man hier auch im deutschen Grunderwerbsteuergesetz im Grunde genommen die Share-Deal-Besteuerung nicht mehr durchsetzen kann, weil ansonsten ein Verstoß gegen die Kapitalansammlungsrichtlinie vorliegt. So, dann würde ich mal, bevor wir vielleicht auf Details noch eingehen, je nach Bedarf, nochmal das in die Runde geben. Also ich muss sagen, das ist ja schon ein ziemlicher Hammer. Damit hatte man auch nach den Schlussanträgen vom 12. Februar von Frau Kuckert eigentlich nicht gerechnet, oder?
Also ich war überrascht, gebe ich zu. Also die These ist ja schon länger bekannt, wenn ich mal so sagen darf, in der Szene. Mir ist aber nicht bekannt, dass wirklich das in der Breite, wie soll ich sagen, ernsthaft will ich es nicht sagen, aber nachdrücklich gefordert wurde, dass natürlich Richtlinien so einen eigenen Charakter haben und so in der Form, ich sag mal, eine Schutzwirkung entfalten, kennen wir aus anderen Rechtsprechungen ja auch. Ich erinnere mich hier zur Rechtsprechung des EuGH, beispielsweise Kollektion von Kapitalertragssteuer. Wo er dann also schon, das war glaube ich sogar Portugal, fällt mir ein, portugiesische Erbschaftssteuer, die anlässlich der Ausschüttung erhoben wurde, das Kapitalertragssteuer versucht wurde. Das hätte man wissen müssen eigentlich. Damals wurde Portugal mit der Erbschaftssteuer auch sozusagen abgestraft. Das hätte man eigentlich schon was antizipieren können. Nein, Spaß beiseite. Also es ist glaube ich schon für mich ja zumindest nicht erwarten gewesen, und der BfH war ja da auch immer ein bisschen so zurückhaltend. Also von daher glaube ich, ich gucke mal rüber Richtung Christian und Kerstin, natürlich auch herzlich eingeladen, ist das, glaube ich, nochmal eine Erinnerung, auch in andere Richtlinien mal reinzuschauen als erstes. Die zweite Frage ist natürlich auch für den deutschen Rechtskreis, was das bedeutet. Also ich bin ganz ehrlich, für mich klingt das sehr, sehr ähnlich zum deutschen Recht. Die Prozentwerte sind unterschiedlich. Da kann man jetzt die Frage sich stellen, macht das einen Unterschied? Ich kann es ehrlicherweise nicht so wirklich erkennen. Ja? Also wir haben eine Diskussion gehabt, natürlich im Zuge der Änderung der Quote von, ich sage mal, 90 auf 50%, ob eine Kapital, ob das noch gut Erwerbsteuer dann irgendwann ist, wenn die Quoten runtergehen und ich dann gar nicht mehr unter Beherrschung mich dann so befinde. Aber das ist eine Frage aus dem Verfassungsrecht, die haben wir da geführt, kann mich noch erinnern damals an der Stelle. Ne? Also ja, Christian Klaus Dieter Grün kann mich gut entscheiden, immer eine Frage auf Verfassungsrecht zulässig runterzugehen. Aber das eine hat beim anderen, glaube ich, nichts zu tun. Ne? Also es ist einfach nur das Verbot Erhebung solcher Steuern bei Kapitalerhöhungen. Von daher glaube ich, das ist interessant. Und für den deutschen Rechtskreis würde ich jetzt denken, wenn ich da also irgendwelche Vorgänge, wo Kapital erhöht wird, und da fallen mir ja schon ein paar Punkte ein, auch Umwandlung, ne, wo ich Verschmelzung mache oder ähnliches und dem Zuge Kapitalerhöhung habe, da kommt man schon irgendwie in die Frage relativ schnell rein. Ich will jetzt mal die Frage ausklammern an der Stelle, über die wir uns intern Gedanken machen, was passiert, wenn ich so etwas mache ohne Kapitalerhöhung, weil da gibt es auch noch ein paar andere Bestandteile der Richtlinie, die wollen wir jetzt mal heute hier ausklammern. Aber Christian, für den deutschen Rechtskreis würde ich doch jetzt mal denken, in solchen Konstellationen, wo ich also Kapitalerhöhungen habe, in dem Zuge Grunderwerbsteuertatbestände ausführe und ich in Europa bin, da mal in jedem Fall. Die nächste spannende Frage ist natürlich, was passiert eigentlich, wenn eine Verschmelzung im Ausland in Drittstaaten erfolgt und wir deutsche Grunderwerbsteuer dann erheben? Die können wir jetzt hier heute auch nicht lösen, die Frage. Aber so oder so, der deutsche Gesetzgeber, meine ich, wird da sich schon mal einen Blick drauf werfen. Der BfH-Frage an dem Verfahren, das hängt da jetzt eins nach meinem Kenntnisstand, Vorlage, wird man diskutieren wollen, ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ne?
Ich glaube auch, dass es eher in Richtung einer Vorlage laufen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der deutsche Gesetzgeber, der ja auch in der Vergangenheit eher ignorant war gegenüber solchen Entwicklungen und dann eigentlich erst tätig wurde, wenn es konkret gegen Deutschland ging. Vielleicht gibt es auch die Ausnahmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt wegen der Entscheidung aktiv werden. Sie ist wohl genauso. An sich müsste man aktiv werden. Und die Frage der Prozentgrenze, das kann es nicht sein. Da gibt es einen sehr weiten, glaube ich, Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, wie er das, was man mit der Prozentgrenze eigentlich ausdrücken möchte, nämlich die wirtschaftliche Vergleichbarkeit zum direkten Halten eines Grundstückes, was er festsetzt als wesentlichen Threshold dafür. Dann gibt es wahrscheinlich nur bestimmte Extrempunkte, wo man sagen wird, das hat jetzt so gar nichts mehr mit dem Eigenstück zu tun, und ist damit was anderes. Die machen einen dann entscheidungsrelevanten Unterschied aus. Das heißt, aus meiner Sicht ist das hier nicht gegeben. Deswegen sehe ich es genauso, aber ich würde nicht erwarten, dass gesetzgeberisch was passiert ohne direkten Druck auf Deutschland.
Also es hat insofern ist das ein Hammer, weil diese Grunderwerbsteuervorgänge sind ja häufig so Vorgänge, die auch überraschenderweise irgendwo entstehen, ohne dass man das irgendwie sieht oder erkennen kann, weil da in Ketten umgewandelt wird und man irgendwie Deutschland das wirklich mitbekommt, wo man ja dann schnell reinkommt. Also diese ganzen Vorgänge können theoretisch je nach Ausgestaltung mit möglicherweise runterfallen, Ronald, ne, oder?
Genau, also im Grunde ist ja auch immer die Frage 6a Grunderwerbsteuergesetz, also ist ja eine Nichterhebungsnorm, der wäre dann ja nach den Urteilsgrundsätzen deutlich zu eng gefasst, sowohl was die Vorbehaltens- als auch Nachbehaltensfrist, also alle, im Grunde genommen alle Voraussetzungen, die im 6a stehen sozusagen zur Disposition. Und wir haben ja nun mal so Unfälle, wo man im Grunde vielleicht die Vorbehaltensfrist doch hätte einhalten können, es aber irgendwie dann nicht getan hat und dann nicht in diese schöne Rechtsprechung der Unbeachtlichkeit der Vorbehaltens- oder Nachbehaltensfristen reinkommt. Und diese Fristen habe ich zumindest nach erster Lektüre der Kapitalansammlungsrichtlinie dort nicht gefunden.
Das ist so. Und jetzt, Ronald, kommen wir wirklich mal in die Tiefen. Da will ich nur kurz mal das anreißen. Das ist jetzt für Feinschmecker. Jetzt stellt sich natürlich für den BfH oder die andere die Frage, wie man das löst. Ich kann Vorlagen, kann die EU-Widrigkeit darstellen. Aber du hast den 6a erwähnt. Der hat ja grundsätzlich für Konzernsachverhalte in bestimmten Konstellationen eine Schutzwirkung. Ist manchmal zu eng gefasst. Es gibt auch das Institut natürlich der EU-konformen Auslegung. Also wenn ich in bestimmten Konstellationen, und der BfH hat ja in bestimmten Situationen durchaus, ich sage mal, eine Auslegung gewählt, die versuchte, den Schutzbereich noch zu erhalten. Ich will da jetzt gar nicht im Detail einsteigen, aber da gibt es ja durchaus, das ist dem BfH ja geläufig. Man könnte aus meiner Sicht anstatt einer Vorlage auch über eine EU-freundliche Auslegung nachdenken, zumindest soweit der Wortlaut noch das hergibt. Das ist vollkommen klar. Gegen den Wortlaut ist es dann immer noch schwierig, ne? Aber es ist nochmal jetzt wirklich sehr, sehr spannend, was da passiert. Ach, da freue ich mich schon drauf, wenn wir das hier besprechen, wenn der BfH dazu entscheiden wird. Also von daher gehen wir mal weiter. Vielen Dank, Ronald, für das wirklich spannende und tolle Thema. Christian, was hat der BfH entschieden? Auch eine Entscheidung ganz jüngeren Datums, ne?
BfH entscheidet ja dauernd tolle Sachen. Und was ich im Köcher habe, ist die Entscheidung vom 1. April 2026, 1R11 aus 24. Ich schaue zum Ronald. Ich habe es abgelesen, deswegen konnte ich es nicht falsch zitieren. Aber der hat diese Aktenzeichen auswendig. Nur so als kleine Anmerkung, falls jemand mal irgendwie ein Aktenzeichen braucht, sich beim Ronald melden. Also, worum geht es da? Es geht um 8b KStG und zwar insbesondere um 8b Absatz 3 KStG und dort um Gewinnminderung aus Darlehensforderung in einem ganz, ganz spezifischen Sonderfall. Und zwar war die Frage, ob Zinsforderungen unter den 8b Absatz 3 Satz 4 fassen und damit Gewinnminderung im Zusammenhang einer Darlehensforderung auch entstehen können, wenn ich Zinsforderungen, Ausfälle habe, Abschreibungen oder Veräußerungsverluste auf Zinsforderungen. Das hat der BFH verneint. Mit einer Begründung, wo er sich natürlich an den ANA angelehnt hat. Das steht hier TA, total abwegig. Nein, steht nicht da. Also das wird mit anderen zusammen und beim Lesen des Urteils, ich weiß, das hat jetzt mit der Sache nichts zu tun, aber bin ich auch darüber gesteuert, dass Herr Watermeier, das darf man nicht verwechseln mit der englischen Übersetzung vom Herrn Wassermeier, also es ist nicht Watermeier, sondern tatsächlich Herr Watermeier, der hat sich dazu auch schon verhalten und eben der Ahne, dass der 8b3 vom Sinn und Zweck Forderungen insofern von der Gewinnminderung ausschließen möchte steuerlich, als sie eine eigenkapitalähnliche Funktion erfüllen. Das ist aber eigentlich dann auch nur die originäre Finanzierung. Die aus Finanzierung resultierenden Darlehen, also Zinsforderungen, haben eigentlich keinen eigenkapitalähnlichen Charakter. Und das wird dann auch noch flankiert mit dem Hinweis darauf, dass die Grundfunktion ja auch des 8b3 die Symmetrie ist, dazu, dass eben bei Eigenkapitalinstrumenten und eigenkapitalähnlichen Instrumenten ich eine Veräußerungsgewinnbefreiung habe und auch die Erträge daraus steuerfreigestellt sind, was bei der Zinsforderung ja eben gerade nicht der Fall ist, denn die Zinsen, die ich vereinnahme oder die Forderungen, die ich insofern aktiviere, die sind voll steuerpflichtig beim Empfänger. Das heißt, der BFH hat das sehr, sehr schön hier abgeleitet und hat gesagt, also da kann ich von Sinn und Zweck nicht darauf schließen, dass das im Zusammenhang so weit zu verstehen wäre, dass auch die aus den Darlehensforderungen resultierenden Zinsansprüche darunter zu subsumieren sind. Das finde ich super und muss auch sagen, dem ersten Senat wirft man in letzter Zeit, ist vielleicht der falsche, aber unterstellt man ja eine extreme Wortlautnähe, das Hängen am Wortlaut. Wenn man brutal am Wortlaut hängen würde, könnte man zumindest bei dem Aspekt sagen, im Zusammenhang. Das ist eine Menge, ja. Also, dass hier auch der Telos bei der Auslegung final berücksichtigt wurde und sich ausgewirkt hat, das finde ich richtig. Und insofern muss ich sagen, mit dem Ahne, der heißt aber Schnittger-Fernbacher, nicht Ahne-Fernbacher, ist ein bisschen uncool, der beim KStG-Kommentar sicherlich richtig. Es gab einen zweiten Aspekt, da geht es um die Frage des Nahestehens. Und wenn man das ein bisschen versimplifiziert, dann war die Frage, kann eine natürliche Person über den Verweis im 8b Absatz 3 Satz 5 ist es, glaube ich, kann das überhaupt eine nahestehende Person hier sein, die tauglich ist im Sinne des 8b? Und da hat der BFH gesagt, im Prinzip, wie kann man das jetzt diplomatisch sagen? Nee, natürlich nicht, ja, weil ist ja Schwachsinn. Die Darlehensforderung muss ja schon aus dem systematischen Kontext und auch aus dem Wortlautkontext von der Körperschaft kommen, ja, weil wir ja im KStG hier sind. Und insofern ist die natürliche Person in der Regel nicht körperschaftsteuerpflichtig. Und die Regel ist hier, glaube ich, der absolute Regelfall. Deswegen kann man das noch nicht mal mit einer Auslegung da hineinlesen. Das war der zweite Aspekt. Lässt sich aus der Entscheidung Honig für andere Fälle saugen? Ich glaube, ehrlich gesprochen, nein. Also es ist eine richtige Entscheidung. Aber BFH hat auch darauf hingewiesen, dass natürlich aus der Gesetzesbegründung ja auch andere Themen genannt werden, wie stehengelassene Forderungen aus Liefer- und Leistungsbeziehungen. Er hat auch darauf hingewiesen, dass wenn ich Forderungen bewusst stehen lasse, dass sie dann in eine Darlehensqualität hineinwachsen. Das heißt, es ist jetzt nicht der ganz große Durchbruch an der Stelle, aber es ist im Rahmen des Gesetzeswortlauts und der Systematik eine absolut richtige Entscheidung aus meiner Sicht.
Ja, also Christian, hast du das so schön gesagt, da kann ich mich dem natürlich nur jetzt anschließen, das ist vollkommen klar.
Wäre auch schwierig, keine Kommentierung.
Genau, also ich glaube, was man sagen kann auf jeden Fall, was ich schön finde, das ist vielleicht so ein bisschen das Bindeglied auch zu der nächsten Entscheidung, ist, wie der BFH jetzt auch in der neuen Besetzung wieder ganz systematisch das wunderbar runterprüft, das finde ich jetzt wieder auch bemerkenswert einfach, also liest sich, finde ich wieder sehr schön, von daher bin ich wieder dabei, lese gerne erste Senaturteile. Ich glaube, die Entscheidung als solches ist, glaube ich, alles von dir gesagt worden. Ich kann es insofern auch wirklich nachvollziehen, weil ja auch diese Umgehungsabsicht hat der BFH auch sehr schön betont, die ja diese Vorschrift sozusagen erreichen soll, die man natürlich in Personen nicht greift. Ne? Also wenn ich jetzt an der Stelle eine Beteiligung habe und anstatt einer Beteiligung eben eine Darlehensforderung habe, den 8b3 Satz 3 dazu umgehen, das ist der Hintergrund ja der Vorschrift. Das ist bei natürlichen Personen nicht der Fall. Und auch diese Argumentationsversuche zu sagen, naja, aber es gibt dann 3c2, dass man das hier sozusagen auch außer Kraft setzt, weil es ja auch später gesetzt geworden ist, fand ich alles sehr schön eigentlich aufgearbeitet. Von daher, glaube ich, kann man das zur Kenntnis nehmen. Vielleicht eine Ergänzung noch dazu. Das ist auch nochmal ein wichtiger Seitenaspekt zur Frage Abgrenzung, wann bin ich überhaupt da drin? Das fand ich auch nochmal interessant, weil es auch mal wieder mir in der Praxis über den Weg läuft. Die Frage, wann komme ich eigentlich bei irgendwelchen Geschäften, auch Handelsgeschäften dazu, dass ich in diese Abschreibungsverbote komme? Da gab es jetzt auch, meine ich, nochmal eine schöne Herausarbeitung im BfH, dass immer dann, wenn ich in eine mögliche Novation laufe in ein Darlehen, also von hier war es die Zinsforderung in ein Darlehen, dann kann das zur Anwendung kommen an der Stelle. Das hat eben in vielen anderen Konstellationen auch eine Bedeutung. Das ist also etwas, was, glaube ich, man zur Kenntnis nehmen sollte, weil eben auch, ich meine, auch die Gesetzesbegründung noch in dunklen Erinnerungen, schon ein bisschen her, als ich die Kommentierung geschrieben habe, spricht, meine ich, auch sogar davon, dass die auch in Handelsgeschäften darunter fallen. Das muss man, glaube ich, so deuten, dass eben aus irgendeiner normalen Forderung aber dann auch eine wirklich Darlehensforderung wie entstehen muss. Ich glaube, so muss man das irgendwie gerade biegen. Das Spannende ist, das können wir hier aber nicht vertiefen, um nochmal den Schulterschluss zu machen zur Entscheidung des BfH zur Durchführung des ERVs. Das kriegen wir jetzt hier nicht endgültig hin. Da gab es ja noch die Anforderung, dass sich ja, wir erinnern uns, eine ERV-Forderung per Kontogruente eine wirkliche ja, Forderung nachweisbar sozusagen novieren muss. Das hat man jetzt hier nicht entschieden, ob die gleichen Grundsätze gelten. Das bin ich nur an dem Vorschrift drin, wenn nachweisbar, dass also auch gelebt wird wie so eine echte Darlehensforderung. Das muss der BfH jetzt hier nicht entscheiden. Wobei vielleicht auch da normspezifische Auslegungen des 8b3 und des 14k StGB in Frage kommen. Also da haben wir den BfH ja mit sehr hohen Anforderungen, bis ich ein ERV als durchgeführt habe, dass ich eine Darlehensforderung novierte. Ob das gleiche hier in der Vorschrift gilt, musste man jetzt hier nicht entscheiden. Aber ich befürchte so ein bisschen normspezifisch könnten auch unterschiedliche Grundsätze gelten. Aber das war jetzt ja, ist jetzt sehr im Freien, ne?
Ich würde das hoffen, dass da unterschiedliche.
Achso, Entschuldigung, falsch rumgedacht. Ja, hoffen. Ja, richtig. Ja.
Es fehlt der vergleichbare Wortlaut. Es gibt keine Anforderungen der tatsächlichen Durchführung. Aus der tatsächlichen Durchführung heraus hat der BfH das hier entwickelt. Das gibt es beim 8 nicht. Da ist es eher eine rechtsphilosophische Frage, in welchem Zeitpunkt ein Stehenlassen tatsächlich in eine eigenständige Forderungsgewährung mutiert. Wenn ich das novierte, dann habe ich das natürlich. Also wenn ich eine Vereinbarung schließe und sage, muss mir jetzt erst in 12 Monaten die Zinsforderung oder die Lieferforderung ausgleichen, dafür kriege ich dann aber nochmal Zins, dann habe ich natürlich was Neues geschaffen. Das fehlt ja in der Regel. Und dann habe ich halt die Frage, wie ist es mit dem Zeitablauf? Und ab wann muss ich davon ausgehen, dass das konkludent in eine eigenständige Forderungsgewährung erwächst? Köchern, wir haben kaum noch Zeit, oder,
Wir haben
Arne?
noch kaum noch Zeit, 50 Sekunden, wir müssen ein bisschen überziehen heute. Das hoffe ich, werden uns alle zu Hause nachsehen. BfH-Entscheidung noch eine letzte. Wir haben so viele noch zu besprechen, so viele Entscheidungen. 1R13 aus 23 zur Anwendung des 50d Absatz 1 Satz 11 in der Fassung Amtshilferichtlinien Umsetzungsgesetz auf Ausschüttung an eine US-amerikanische S-Corporation. Ja, spannende Entscheidung. Ein Urteil zu einer Entscheidung einer Vorschrift, die uns lange Zeit ja schon beschäftigt. Worum ging es? Es ging um Ausschüttung einer S-Corporation in den USA, also eine Gesellschaft, die hybrid ist, die wir als Kapitalgesellschaft sehen. Und in den USA ist das eben nicht besteuert, wird also transparent besteuert. Und da ging es eben um die Frage, ob diese Vorschrift, die ich erwähnte, welche Bedeutung die hat und ob die möglicherweise dazu führt, dass hier also Abkommensvorteile doch nicht gewährt werden. Und die Entscheidung, deswegen habe ich gesagt, ist das so ein bisschen aus meiner Sicht in der gleichen Linie wie die Entscheidung vorher, auch hier vom BfH sehr, ich sage mal, systematisch runtergeprüft. Ich versuche es mal so kurz zusammenzufassen. Zunächst kommt der BfH eben dazu, dass also in diesen Konstellationen, wo ich eine Steuerpflichtige in den USA habe, eben hier diese S-Corporation, die wir als Steuerpflichtigen sehen, in den USA aber nicht besteuert wird, ich Abkommensvorteile grundsätzlich zur Anwendung bringen kann. Warum? Weil wir haben dort also schon eine Entscheidung gehabt des BfH älteren Datums aus dem Jahr 2013, die wendet er hier im Wesentlichen eigentlich an, wo es um die Frage der Anwendung der DBA geht. Und da damals war es, glaube ich, der Artikel 4 Absatz 1 Satz 1. Jetzt haben wir mittlerweile Artikel 7.1 DBA USA ja auch noch mit dabei. Ich glaube, hier war es sogar der 1.7 in der S-Corp-Entscheidung, nochmal in dunkler Erinnerung, dass wir also hier dazu kommen, dass ich die Abkommensvorteile anwende. Warum? Weil die S-Corporation, das ist wichtig, dahinter ist natürlich ein US-Steuerpflichtiger. Und dann ist es also auch so, dass die Einkünfte natürlich in den USA besteuert werden. Und deswegen auch natürlich die Doppelbesteuerung insoweit anzuwenden ist oder zu vermeiden ist, ne, weil die Doppelbesteuerung sonst droht, die Amerikaner besteuern. Und deswegen war damals schon BfH eben schon die Anwendung, ich meine auch richtig, des DBAs bejaht worden. Und jetzt kommt der BfH in dieser Entscheidung eben dazu, ob diese Grundsätze durch den 50d 1 Satz 11 alter Fassung außer Kraft gesetzt werden. Mittlerweile hat die sich ein bisschen anders verortet, die Vorschrift. Und er kommt dazu, dass der in Literatur geführte Streit, ob die Wirkung materiell-rechtlicher oder verfahrensrechtlicher Natur ist dieser Vorschrift, dass das eben nur Verfahrensrecht ist. Das war also lange Zeit ein Streit. Es gab da also verschiedene Ansichten. Er arbeitet es aber sehr schön noch heraus, dass die ganz herrschende Meinung davon ausgeht, dass es nur verfahrensrechtlich. Ich will das jetzt in der Begründung alles gar nicht wiedergeben, kann man sich sehr schön auch durchlesen. Aber aus meiner Sicht kann man es auch ganz einfach zusammenfassen, warum das auch richtig ist. Vorschrift erstmal in der Verortung natürlich, wo sie liegt, im 50d im hinteren Teil. Und man muss sich auch die Frage stellen, wenn jetzt wirklich materiellrechtliche Wirkung entfalten würde, das würde ja bedeuten, ich hätte einen anderen Steuerpflichtigen auch. Ja? Also das heißt, die Steuern, die Einkünfte würden jemand anders zuzurechnen sein. Wir kennen das bei der Einkommenszurechnung, bei der Organschaft, wo Einkommen im Organträger zugerechnet wird, aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wir kennen das Thema des ERVs, also wir haben zur Zurechnung von Einkommen an einen anderen Steuerpflichtigen ja derzeit noch hohe Anforderungen. Und dass man jetzt in so einer Vorschrift, die jetzt sagen wir mal sehr knapp und kurz gefasst ist, also eine derartige Zurechnung in der Eingriffsverwaltung erkennen kann, dass die Steuern einem anderen zugerechnet werden. Ich glaube, das müsste man zumindest mal zum Ausdruck bringen. Ja, also ansonsten, ich sag mal, wenn ich jetzt sagen würde, die Steuerlast vom Asen, das ist unser Produktionsleiter, wird jetzt dem Ronald zugerechnet. Ne? Also einfach so ohne weiteres, das würde man auch nicht so einfach annehmen können. Das müsste schon sehr klar im Gesetz drinstehen und hätte im Übrigen auch noch verfassungsrechtliche Komponenten, ne? Weil der Ronald hat ja gar nicht das sozusagen Gehalt vom Asen fürs Cutting irgendwie verdient. Also von daher gibt es auch eine Leistungsfähigkeit dazu. Von daher glaube ich, diese Erwägung steht aber nicht im BfH jetzt drin. Aber ich finde das insoweit vollkommen nachvollziehbar, was da also entschieden wurde und war auch richtig. Also von daher glaube ich hier eine sehr gute und sehr nachvollziehbare Entscheidung. Mal gucken, wie die Verwaltung mit umgehen wird. Vielleicht noch ein letzter Satz, der ist ganz spannend. Das kommt so ein bisschen auf stillen Sohlen, sagt man, oder leisen Sohlen, sagt man. Und in Nummer 5 geht es noch um die Frage, ob das BZSD auf, allerdings ohne jeden Nachweis, so der BfH, auf neue rechtliche Erkenntnisse gestützte Verdacht hat, inwieweit der Umstand, ob die GmbH im Check the Box nicht besteuert werden muss. Da kam es hier nicht darauf an. Das ist also noch so ein neues Problem, was sich an der Seite noch sozusagen stellt und mit der S-Corp eigentlich auch gar nichts zu tun hat. Was passiert nämlich, wenn eigentlich hier eine deutsche GmbH Check the Box quasi an der Stelle macht? Also ich habe dann also im Ausland einen Steuerpflichtigen. Ich habe eine deutsche GmbH da drunter, da gibt es eine Check-the-Box, sodass die ausländischer Sicht dann gar nicht diese Ausschüttung gesehen werden. Ist also ein Problem, was mit der Entscheidung hier nichts zu tun hatte und deswegen glaube ich hier vom BfH auch richtig abgegrenzt wurde. Aber für alle die, die sich im internationalen Steuerrecht da beschäftigen, wissen, dass es da also in jüngsterer Zeit so einige Mal, sagen wir mal, Diskussionen geben kann. Auch das, meine ich, habe ich im Podcast schon besprochen, inwieweit man also davon ausgehen kann, dass in solchen Konstellationen Abkommensvorteile zu versagen sind. Der BfH musste sich hier da richtigerweise nicht dazu äußern. Wir könnten jetzt auch sagen, warum ich glaube, dass das auch trotzdem nicht zu Einschränkungen kommen sollte. Das müssen wir aber dann in der eigenen Ausgabe nochmal auswalzen. Aber das hier nochmal als Hinweis, diese Entscheidung hat diesen Frage nicht zum Gegenstand. Und ansonsten glaube ich, Ronald, du bist ja auch ein Liebhaber dieser Vorschrift. Deine Bewertung muss ich natürlich auch nochmal abfragen. Jetzt bin ich überrascht, wenn du sagst, das ist ja sehr enttäuschend. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst.
Also vorrangig bin ich natürlich der Liebhaber meiner Frau. Zweiter Instanz des 50d Absatz 1 Satz 11. Spaß beiseite. Also die Entscheidung ist natürlich in der Sache richtig. Das liegt unter anderem daran, dass der Kollege Hasemann das Verfahren mit ihr geführt hat. Von daher muss das schon deswegen richtig sein. Aber wo man ein bisschen aufpassen muss, dass wir jetzt nicht sozusagen in der Praxis gut eingeübte sozusagen Kollateralschäden verursachen. Ich bin ja regelmäßig bei dem Klimagespräch in Bonn und das BZSD hatte ja für andere Fälle, wo quasi hybride Gesellschaften in reinen Kapitalgesellschaftsstrukturen vorhanden waren, durchaus gute Lösungen gefunden, was diesen 50D11a dann insbesondere auch in Verbindung mit diesem 50c Absatz 2 Satz 5, also die Zusatzvoraussetzung für Freistellungsbescheinigungen in DBA-Fällen angeht. Da gab es ehrlicherweise gute praxisgerechte Lösungen und man muss halt mal gucken, nicht, dass das da jetzt quasi unter die Räder gerät oder wie damit jetzt umgegangen wird. Wie gesagt, das Urteil an sich ist richtig, aber ich hoffe mal, dass es am Ende, auch wenn eine gesetzliche Änderung kommen sollte, wenn man sagt, wir wollen das nicht, dass man dann nicht Sachen unter die Räder bringt, die eigentlich damit nichts zu tun haben.
Und Ronald, einen Punkt würde ich noch mit dazu nehmen. Vielleicht Christian, auch für dich die Frage nochmal. Was will man denn da eigentlich regeln? Ich glaube, das wäre mal gut, dass man sich erstmal die Frage stellt, was ist denn da eigentlich regelungsbedürftig, ne? Weil in diesen Konstellationen, um es mal zu sagen, wir haben eine Zahlung in die USA. Die wird in den USA besteuert an der Stelle. Was ist denn jetzt eigentlich die Zielrichtung des Ganzen? Ja, das ist, glaube ich, das, wo man sich mal zunächst die Frage stellen sollte, wenn es um die Frage geht, vielleicht Rechtssicherheit zu haben, wer da die Anträge stellt und so. Okay, kann man ja machen an der Stelle. Ja, da sollte man das aber, glaube ich, klar auch reinschreiben. Ich glaube, mein großes Problem ist einfach, dass man da so irgendwo so vage sich überlegt, was man machen möchte, und dann kommen diese Fragen einfach alle hoch. Ne? Also ich fände es wirklich gut, wenn man sich mal überlegen würde, welche Konstellation soll wo erfasst werden. Schaubild mal aufmachen, schreiben, und dann kann man da mal ein Gesetz auch machen. Das wäre so mein Vorschlag. Aber was ist, Christian?
Das Auslandszahlen ist per se verdächtig, Arne. Ernsthaft. Mit den USA, jetzt auch mit Trump, was zahlst du nur dahin? Da musst du dir schon einen gefallen lassen.
Das sind schöne Schlussworte, Christian, von dir. Wir sind schon 7 Minuten rüber, haben heute vieles gelernt. Ich will das nicht alles wiederholen, auf jeden Fall. Vielen Dank für die Folge hier, für unsere Live-Fortbildungsveranstaltung. So kann man es, glaube ich, sagen. Wir beschäftigen uns hier eigentlich live im Steuerrecht, und uns dient das ja eigentlich dazu, Christian, kann man sagen, uns selbst fortzubilden. Und ja, mal gucken, wenn ein paar zuhören.
Nein, ich freue mich, wenn der Ronald mir irgendwie eine neue Entscheidung nennt, die ich noch nicht gesehen habe und ich sie lesen kann. Da freue ich mich tatsächlich.
Ja, guck mal, so ist es ja. Also von daher, wenn wir nächstes Mal gucken, was wir für neue Entscheidungen beim nächsten Mal dabei haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich war was auf jeden Fall für Sie dabei. Und ja, wir hören uns bald wieder. Dankeschön.
Tschüss.
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 Bis zusammen.
Guti. Sehr schön. Ronald, Liebhaber meiner Frau. Das lassen wir auf jeden Fall drin, oder?
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.